Herr, wir danken dir für deinen Triumph am Kreuz. Wir danken dir, dass dein Blut die Kraft hat, Sünden zu vergeben und dass dein Blut die Kraft gehabt hat, meine Sünden auf sich zu nehmen. Und ich danke dir, Herr, dass auch wenn noch so beladen ein Herz heute hier ist, bei dir Vergebung ist und Gnade ist, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. Danke, Herr, dass die dunkelste Stunde unseres Lebens nicht dunkel genug ist, damit dein Licht nicht durchdringen kann, sondern du erreichst uns, Herr. Und wir dürfen zu dir aufblicken, wir dürfen dir vertrauen und keine Versuchung und kein Kampf kann uns erreichen, der größer ist als deine Kraft, um uns rauszuholen. Wir kommen und demütigen uns vor dir, Herr. Wir tun Buße, Herr, und wir rufen dich an und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du Österreich segnest, Herr. Dass du diejenigen segnest, die sich für dich entschlossen haben und diesen Kampf führen, zu dir sich zu bekennen und vor allem für die, die sich taufen lassen werden am Samstag, Herr. Segne diesen Abend weiterhin, segne das Wort, segne die Gemeinschaft und hilf uns, Herr, über das Gehörte hinweg, über die Lieder, die so schön waren, hinweg, über die Gebete hinweg, Jesus, unser Herz weit aufzutun und dich arbeiten zu lassen, sodass du uns neu zu dir führst, neu im Heiligen Geist erfüllst und neu deine Wege zeigst. Das alles haben wir gebetet im Namen Jesu Christi. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Und wir möchten fortsetzen, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Und ich bitte euch, dass wir im Markus-Evangelium aufschlagen. Und wir werden dort dieselben Verse wie letzte Woche lesen. Die gut bekannten Verse, Markus Evangelium Kapitel 16, Verse 15 und 16. Und ich lese aus der Luther 2017, produziert wird die Schlachter 2000. Aber es ist schön, das aus verschiedenen Übersetzungen anzuschauen. Hier sagt Jesus den Jüngern, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Welches ist das Evangelium? Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, so wird es gut mit ihnen. Amen. Ich glaube, das ist das volle Evangelium. Das Evangelium, das gepredigt wird, das aufgrund der Predigt Glaube hervorruft, die Menschen, die zu Christus finden, sich taufen lassen und danach bevollmächtigt werden, durch Zeichen und Wunder, durch die Fülle des Heiligen Geistes, es weiterzubringen und das Evangelium zu predigen, sodass andere Menschen es hören und glauben, durch den Glauben zu Christus kommen, sich taufen lassen, im Heiligen Geist gefüllt werden, in Vollmacht weitergehen. Und wisst ihr, wie lange das gedauert hat? 2000 Jahre, seitdem Jesus das gesagt hat. Und heute ist das Wort zu uns gekommen. Und am Samstag lassen sich Leute taufen, weil dieses Evangelium Kraft hat. Es ist keine menschliche Ideologie, es ist kein politisches System, es ist keine Wahlkampfkampagne, es ist nicht eine Philosophie, es ist das Wort Gottes. Dessen Wort, der gesagt hat, es werde Licht und es wurde Licht. Dessen Wort, der gesagt hat, dass der Menschen geschaffen hat, im Odem eingehaucht hat und es war gut so. Dasselbe hat dieses Wort gesprochen. Und dasselbe Evangelium hat die Kraft, heute Menschen neu zu machen. Wir werden über die Taufe reden und fortsetzen von letzter Woche. Und ich möchte ganz kurz nochmal durchgehen und am Anfang nochmal erwähnen, dass wir heute die Chance euch geben, Fragen zu stellen. Die Fragen, die ich letzte Woche nicht beantworten konnte, sind noch oben. Ihr könnt auf slido.com gehen, den 2D-Code einscannen, wenn ihr einen Scanner habt, und unter dem Eventnamen Taufe seht ihr die Fragen dort stehen. Ihr könnt die Fragen voten, beziehungsweise neue Fragen stellen und die top gewoteten Fragen, also die, die die meisten von euch interessant finden, werden wir versuchen zu beantworten. Ich kann nicht versprechen, dass wir alle beantworten, aber wir werden schauen, wie weit wir kommen. Es sind sehr interessante Fragen, Einige von letzter Woche haben wir beantworten können, einige werden wir heute beantworten. Gut, kleine Wiederholung. Wir haben gesagt, was die Taufe ist und wir haben gesprochen, dass die Taufe ein öffentliches Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus ist und des Bundes mit ihm durch Untertauchen im Wasser. Warum lassen wir uns taufen? Wir haben ein paar Gründe gesehen. Erstmal das Vorbild Jesu Christi und der Befehl Jesu Christi. Dann haben wir die Praxis der Aposteln und auch die Lehre der Aposteln. Das alles ist für uns ein Vorbild und eine Praxis, die wir sehen und die wir auch verstehen, dass sie für uns gültig ist. Das ist kurz gesagt, warum wir uns taufen lassen. Aber welche Bedeutung hat die Taufe? Da sind wir ein wenig intensiver darauf eingegangen letzte Woche und haben gesagt, dass die Taufe hat ein Symbol. Und wenn wir untergetaucht werden im Wasser und wieder aufgetaucht werden, dann symbolisieren wir die Teilnahme am Tod und an der Auferstehung Jesu Christi. Wir zeigen, dass durch den Glauben an Jesus Christus wir gegenüber der Welt gestorben, begraben sind. Die Lust der Welt, die Prinzipien der Welt, die Ziele der Welt, das Trachten der Welt, wir gegenüber ihr gestorben sind und nun für Christus leben. Nun ist es sehr wichtig, und das habe ich letztes Mal nicht gesagt, zu verstehen, was mit Welt gemeint ist. Im Griechischen gab es zumindest drei Erklärungen für das Wort Welt. Ja? Und Welt war einerseits das Universum, also die Planeten, ja, das Universum und der Erdball. Und wir müssen nicht diesen ignorieren und hassen. Ja? Jesus sagt, wer die Welt liebt, der kann nicht, in dem ist nicht Gottes Liebe. Damit ist nicht das gemeint mit Welt. Das Zweite, was mit Welt verstanden wird, sind die Menschen. Ja, die Menschen, so wie du und ich. Gott ruft uns nicht, den Menschen zu hassen, sondern den Menschen zu lieben. Und nicht das heißt, gegenüber den Menschen zu sterben. Wir gehen in keine Selbstisolation, dass wir uns von Menschen absondern. Jesus selber hat sogar mit Sündern bei Tisch gegessen und seine Liebe gezeigt dadurch, dass er ihnen Wert geschenkt hat und dann auch die Einladung zur Bekehrung ausgesprochen hat, zur Umkehr. Was aber mit Welt hier gemeint ist, ist das dritte Verständnis für Welt, und zwar hier ist die Ideologie gemeint. Das Ziel der Welt, die Augenlust, die Prinzipien, die Unabhängigkeit von Gott. Der Turmbau zu Babel symbolisiert diese Ideologie. Die Unabhängigkeit von Gott. Lasst uns, wir bauen uns jetzt einen Tempel, einen Turm, erstmal, um selber bis zu Gott zu kommen. Ja. Da reflektiert sich ein bisschen Luzifers Gedanke, auf die Höhe Gottes zu kommen, also Autonomie und Macht und selber Gott zu sein. Und zweitens, sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Die Sintflut wird uns nicht mehr erreichen. Gott hat nicht mehr das letzte Wort über uns und kann uns vernichten, sondern wir bauen unsere Sicherheit selber auf. Und das ist die Ideologie dieser Welt, gegenüber der wir sterben müssen. Indem wir zu Christus kommen und nun ein Leben für ihn leben, ihm hingegeben sind, ihm treu nachfolgen als seine Diener und seine Prinzipien als die wahren Prinzipien anerkennen. In einer konfusen Welt, die immer nebliger werden möchte, was gut und schlecht anbelangt, Moral dekonstruieren möchte und sagen möchte, dass alles amoralisch ist und jeder macht und tut und lässt, was er möchte. Es gibt kein Gut und Böse, es gibt kein Schlecht und Gut. In dieser Welt bekennen wir, dass Gott der Autor ist und schlussendlich bestimmt objektiv, was richtig und falsch ist. Und wir uns nach ihm orientieren. Und das geschieht durch die Bekehrung. Das geschieht durch die Wiedergeburt, die der Heilige Geist in uns tut. Er macht uns neu. Die Kraft der Sünde fällt und hat keine Macht mehr über uns. Und im Taufwasser symbolisieren wir, dass das in uns geschehen ist. Symbolisiert die Vergebung der Sünden. Viele, auch in den letzten Tagen habe ich mit jemandem gesprochen, jemandem, der sogar in der Gemeinde aufgewachsen ist bei uns, und hat mir gesagt, dass viele Jugendliche diesen Gedanken haben, sie machen so viel Mist und so viele Sünden, sie können es kaum erwarten, sich taufen zu lassen, damit sie diese Sünden loswerden. Das ist eine falsche Auffassung. Dieses Wasser hat keine spirituelle Reinigungskraft. Das einzige Element, das unsere Sünden vergibt, ist das Blut Jesu Christi. Und durch Glauben in ihm, durch Bekennen unserer Sünden vor ihm, bekommen wir die Vergebung der Sünden. Aber im Taufwasser bekennen wir das noch einmal, dass wir durch Jesus reingewaschen sind und nun vor ihm stehen. Es ist ein Bund mit Gott, den wir durch Christus erlangt haben. Aber es symbolisiert das, dass wir das mit Jesus gemacht haben, aber gleichzeitig ist das Wort, das wir hier sagen, dieses Ja zu Gott, eine Unterzeichnung. Deswegen gibt es oft Kämpfe, wie auch jemand mal gefragt hat, was die Taufe anbelangt, weil es ist das offizielle Ja. Es ist genauso wie das Pärchen, das sich liebt. Sie können kaum erwarten, dass sie ihr Leben lang gemeinsam verbringen. Und dann stehen sie hier, so wie ich vor knapp 6 Jahren, am Gang mit meiner zukünftigen Frau, mit Sonja. Und ich stehe dort und auf einmal werden die Knie weich. Hey Mensch, ist doch alles klar gewesen. Ja, aber dieses Ja-Wort, manche sagen die Männer mehr. Ich glaube, es gibt auch Frauen, die einfach sehr emotionsgeladen sind, in diesem Tag der Hochzeit dieses Ja-Wort zu sagen und zu realisieren, dieses Wort, das bindet dich vor Gott, vor der Gemeinde, vor deiner Frau ein Leben lang und du hast diese Verantwortung. Also dieses Offizielle geschieht in der Taufe, aber der Bund mit Gott, der geschieht nicht durch die Taufe, sondern durch den Glauben an Christus, durch die Herzenshingabe, die man ihm gegenüber bringt. Die Taufe ist auch das öffentliche Bekenntnis des Heils. Es symbolisiert, ich bekenne, dass ich errettet wurde, dass ich zu Jesus gehöre. Ich habe das Heil empfangen durch Jesus Christus. Ich habe ein reines Gewissen vor ihm. Und es zeigt auch, dass wir jetzt Teil der Gemeinde sind. Wir sind mit Christus jetzt, durch Christus im Leib Christi, eins mit unseren Geschwistern. Okay, wer kann sich taufen lassen? Personen, die das Evangelium glauben. Man muss persönlich glauben. Man muss Buße tun, seine Sünden bekennen, davon ablassen. Die innere Erneuerung der Wiedergeburt muss äußerlich gesehen werden. Ja, Jakobus sagt, dass der Glaube ohne Taten tot in sich selber ist. Die Teufel glauben auch, die Dämonen glauben auch und erzittern, sagt Jakobus. Aber sie tun keine Buße und sie leben auch kein heiliges Leben. Aber der Beweis einer authentischen Erneuerung, die in Christus geschehen ist, ist, dass auch äußerlich diese aufweisbar ist. Das Verhalten des Menschen, der Umgang mit den Mitmenschen, die Gedanken, die Worte, die Handlungen. Und ich habe euch gesagt, dass in den ersten Jahrhunderten des Christentums die Aufnahme in die Gemeinde durch die Taufe sehr streng war. Und unter anderem haben die Bischöfe und die Pastoren der Gemeinden vor der Taufe mit dem Umfeld des Katechumen, also des Taufkandidaten, sprechen müssen. Und sie haben die Familie gefragt, auch die Nachbarn, auch wenn sie ungläubig waren, die Arbeitskollegen, die Schulkollegen und gefragt, okay, wie ist dieser Mensch? Kann sogar die ungläubige Umwelt bezeugen, dass eine Veränderung da ist? Und unter anderem war das ein Kriterium, den Kandidaten zur Taufe nach einem Jahr die Taufe zu verabreichen. Ganz streng war das. Ich sage nicht, dass wir das einführen müssen, aber es ist interessant einfach, dass diese Veränderung wirklich wichtig war und wichtig ist. War es noch wichtig, dass man sich persönlich und freiwillig dafür entscheidet, niemand statt uns, sondern wir uns selber dafür entscheiden und wir wirklich bekennen aus ganzem Herzen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er Herr ist. Okay, hier noch einmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir gehen in den Teil über, der uns heute noch offen ist und dann werden wir auch in die Fragen weitergehen. Okay, ich habe gesagt, wir sprechen über das Thema Kindertaufe oder Glaubenstaufe. Viele von euch kommen aus einem katholischen Kontext. Wir, die rumänischen Ursprungs sind, kennen den orthodoxen Kontext und der ist einfach, was die Taufe anbelangt, Befürworter der Kindertaufe. Wir wollen uns ein wenig aber diese Sache anschauen und auch sehen, was spricht eigentlich für die Glaubenstaufe und warum erfolgt die Taufe bei uns im Erwachsenenalter und nicht immer im Säuglingsalter. Wir sehen, dass die Bibel, wenn wir sie nüchtern und neutral betrachten, dann bezeugt das Neue Testament, dass während der Generationen der Aposteln die Taufe nur im Erwachsenenalter durchgeführt wurde. Wir sehen Jesus, der als Erwachsener getauft wurde. Wir sehen vorher die Taufe des Johannes, die Erwachsenen verabreicht wurde. Wir sehen vorher, nachher auch die Apostel, die selber taufen und wir sind immer erwachsene, mündige Menschen, die getauft werden. Darum, dass das Zeugnis der Bibel ist, eines, das für die Glaubenstaufe im Erwachsenenalter spricht. Das heißt, ich glaube und aus meiner Überzeugung heraus lasse ich mich taufen in einem Alter, wo ich bewusst meiner Entscheidung bin und selber für mich das entscheide. Wir gehen ein wenig noch weiter. Was sehen wir noch hier? Neben den Aposteln ging es dann weiter und es haben auch die Aposteln und die Gemeinden und die Kirchenoberhäupter in den ersten Jahrhunderten auch die Glaubenstaufe befürwortet. Irgendwo erst im Ende des 3., Anfang des 4. Jahrhunderts kam die Kindertaufe. Bis dahin war alles für die Erwachsenentaufe. Und ich lese euch hier etwas aus der Didasch. Ich weiß, Didasch oder Didache oder da gibt es verschiedene Sachen. Auf jeden Fall ist das die Lehre der 12 Aposteln. Sie wird datiert ungefähr auf 100 nach Christus. Das heißt, dass schon die Generation der Aposteln zu Ende war und schon die Kirchen danach die Lehre der Aposteln in einer Art Katechese zusammengeschrieben haben. Das ist ungefähr die erste Katechese, die es gab, die ersten Unterweisungen für die Kirche außerhalb der Bibel. Und hier finden wir ein eigenes Kapitel über die Anweisungen über die Spendung der Taufe. Und ich möchte das einfach mal vorlesen. Das ist ein kurzer Paragraph. Und hier steht, bezüglich der Taufe haltet es so, wenn ihr all das Vorhergehende gesagt habt, taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes in fließendem Wasser. Wenn du aber kein fließendes Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser. Wenn du es nicht im Kalten tun kannst, tu es im Warmen. Wenn du beides nicht hast, gieße dreimal Wasser auf den Kopf, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor der Taufe soll fasten der Taufende, der Täufling und wer sonst kann. Den Täufling lasse ein oder zwei Tage zuvor fasten. Nun, was steht hier? Die Priorität ist ganz klar, zuerst einmal, Taufe im fließenden Wasser. Ja, also wieder mal, wir gehen auf das ursprüngliche Baptiso zurück, also Untertauchen. Grundsätzlich war es nicht eine Besprengung mit Wasser, sondern ein Untertauchen, wie wir es machen werden. Aber die Erfahrung war hier schon eingebaut und es wurde gesagt, wenn es kein fließendes Wasser gibt, dann taufe in dem Wasser, das du hast. Und wenn es im Kalten nicht geht, weil jemand vielleicht sehr empfindlich ist, soll es im Warmen. Und wenn beides nicht geht, aus Wassermangel oder du bist irgendwo in der Wüste oder der Mensch ist im Gefängnis oder krank und kann nicht vom Bett, dann gieße Wasser über sein Haupt. Ja, aber das war die Ausnahme, das Übergießen. Das praktizieren wir auch heute manchmal, wenn Leute krank sind. Ich kenne einen Fall jetzt, jemand ist sehr, sehr krank, krebskrank im Krankenhaus, möchte aber getauft werden und ist keine Möglichkeit, dass du ihn rausnimmst. Ja? Deswegen wird er wahrscheinlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geduscht. Ja? Ja. Oder wenn er nicht aus dem Bett aufstehen kann, dann wird Wasser über sein Haupt gegossen. Aber die Priorität gilt dem Untertauchen, um einfach dieses Sterben und Auferstehen mit Christus zu symbolisieren. Aber was ich hier sagen wollte bezüglich dem Erwachsenenalter ist, hier steht ganz bewusst, dass die Person vor der Taufe fasten soll. Ja, bewusst fasten soll. Und das ist ganz klar einem Erwachsenen zugewiesen. Du kannst keine Säuglinge zum Fasten anstiften und ihm sagen, dass er fasten soll. Also man sieht hier schon, dass das ganz klar auf Erwachsene bezogen ist. Wir haben dann auch noch einen Kirchenvater, sagt man. Ja. Tertullian, der hat 160 nach Christus bis 225 gelebt und er sprach ganz klar, dass die Kinder zum Herrn kommen sollen, aber sich dann taufen lassen sollen, wenn sie erwachsen sind. Sie können kommen und wann sie lernen und imstande sind, den Glauben zu verstehen, können sie Christen werden. Ja? Und er sagt auch, wenn jemand den Sinn der Taufe versteht, wird dieser fürchten, diese zu früh als zu spät anzunehmen. Und man sieht eher den Wunsch, die Taufe aufzuschieben, bis die Person wirklich versteht, was sie tut und es bewusst tut, als es im Säuglingsalter oder zu früh zu verabreichen. Das war um 200 nach Christus. Da war noch dieses Mindset. Und da sehen wir einfach ein paar Zeugnisse für die Glaubenstaufe in den ersten Jahrhunderten nach den Aposteln. Aber wie kam es dann zur Kindertaufe? Wenn es so klar für die Aposteln war, wenn es so klar in der Bibel war, wenn es so klar für die ersten Väter der Kirche war, nun, es kam mit der Zeit, dass einige Faktoren hier beigetragen haben. Und Ein Faktor war, und deswegen habe ich das so betont, jemand hat mir gesagt, dass ich gefühlt 100 Mal letztes Mal symbolisch gesagt habe. Ich habe das gesagt, weil das war ein Problem, das zur Kindertaufe geführt hat. Und zwar die Idee, dass die Wassertaufe eine heiligende Kraft über den Getauften hat. Na, wenn das Wasser heiligende Kraft hat, ist es wurscht, ob du es einem Erwachsenen oder einem Kind gibst. Das Wasser hat Kraft über den Erwachsenen als auch über den Säugling. Also machen wir es gleich bei den Säuglingen. Ja? Da war es noch eine Idee, dass die Wassertaufe ein Mittel zur Vergebung der Sünde darstellt. Und das ist auch eine feine Sache, wenn man schon als Säugling klaren Tisch mit dem Herrn macht. Und clean sozusagen von Anfang an sagt, ja, ich bin schon immer Christ gewesen. Sauber von Geburt an. Es gab auch die Überzeugung, dass durch die Wassertaufe jemand zum Christen wird. Vor allem dann, als das Christentum verstaatlicht wurde, als Staatsreligion durch Konstantin deklariert wurde und viele heidnische Oberhäupter in der Politik gesehen haben, dass sie durch eine Konvertierung zum Christentum auch politisch gut ankommen und Ämter sogar in der Kirche übernehmen können, kam die Idee langsam rüber, durch die Taufe wird man zum Christen. Und sie haben sich einfach also durch die Taufe sind sie konvertiert, ohne zu verstehen, was dahinter eigentlich ist. Und diese Überzeugung kam, ja, lassen wir Kinder auch gleich Christen werden. Es gab auch die Lehre, dass die Sünden der Ahnen durch die Wassertaufe getilgt wird. Damals gab es auch eine sehr hohe Kindersterblichkeit, sehr, sehr hoch. Und man hat geglaubt, dass das Wasser heilende Kräfte hat und man hat die Kinder taufen lassen. Beziehungsweise gab es auch diese Angst, dass die Säuglinge, wenn sie sterben, nicht errettet sind. Es gab sogar eigene Hebammen, das war bis zum Mittelalter, die hatten eine Spritze mit sich, dass dann, wenn die Geburt problematisch war und man gesehen hat, dass das Kind sogar vor der Geburt stirbt, man das Kind sogar mit dieser Spritze mit Wasser im Mutterleib schon tauft, damit es ja nicht ungetauft stirbt. Das seht ihr alles, das ist einfach eine Lehre, die gekommen ist aus Unwissenheit, was die Bibel anbelangt. Dass die Rettung nicht durch ein Sakrament verabreicht wird, sondern durch den Glauben an Christus. Schickt Gott die kleinen Säuglinge in die Hölle, weil sie nicht getauft sind? Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der unvernünftiger ist als wir Menschen, die solche Fragen stellen können. Dass er jemanden, der unmündig ist, verantwortlich macht für Sünden. Deswegen sehe ich hier wieder ein Problem, das gekommen ist. Und es gab natürlich eine Abschwächung der Spiritualität. Das Heidnische hat sich mit dem Christentum vermischt und so kamen Strömungen und Gedanken hinein und die Spiritualität wurde immer schwächer und die Kindstaufe wurde akzeptiert. Wie gesagt, die Bibel spricht klar für die Glaubenstaufe im Erwachsenenalter. Und das, was eigentlich heute für die Kindertaufe spricht, ist nichts anderes als eine Tradition, die parallel zur Bibel entstanden ist, aber nicht biblische Wurzeln hat oder biblisch argumentiert werden kann. Und sie birgt auch eine Gefahr in sich, dass diejenigen, die als Kinder getauft wurden, in diesen Frieden leben, ich bin eh getauft, ich gehöre dem Herrn, ich bin sowieso Christ. Und nicht zu dieser Erfahrung kommen müssen, dass sie ihr Leben dem Herrn übergeben, die Wiedergeburt erfahren, ihre Sünden ablegen, ein neues Leben anfangen und dann Zeugnis dessen sich taufen lassen. Ja, also es ist eine sehr, sehr gefährliche Vertröstung des Gewissens. Ein billiger Umgang mit der Gnade. Okay, gehen wir jetzt auf praktische Aspekte der Taufe zu. Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, die Taufe wird nur einmal verabreicht. Sie wird nur einmal verabreicht in diesem bewussten Zustand, wo der Mensch zum Herrn kommt, zum Herrn umkehrt und sich entscheidet, ihm nachzufolgen. Natürlich, die im Kindesalter getauft wurden, und dann sich später zum Herrn bekehren und bekennen, die werden getauft, weil diese erste Taufe nicht gültig ist, weil es nicht aus eigener Überzeugung, aus eigenem Glauben, aus dem erlebten Sterben mit Christus und Auferstehen mit Christus getan wurde, sondern aus dem Wunsch der Eltern oder anderer Personen. Die Taufe wird durch Untertauchen durchgeführt. Baptizo bedeutet untergetaucht werden oder untergehen. Und darum praktizieren wir es auch so, dass die Person komplett untergetaucht wird. Und die Taufformel, die wir anwenden, ist die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, gemäß Matthäus 28 mit 19. Es gibt Gruppierungen, die taufen nur im Namen Jesu. Und die sagen, das ist eigentlich die wahre Taufe im Namen Jesu. Aber dahinter verbirgt sich auch eine Irrlehre, und zwar eine Irrlehre, die Existenz der Dreifaltigkeit eigentlich verneint und sagt eigentlich, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist nur eine unterschiedliche Personen sind. Ja? Also dieselbe Person in verschiedenen Formen. Ja? Und wir taufen bewusst den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, um ebenfalls diesen Irrlehren keinen Raum zu geben, sondern gemäß der Bibel zu bekennen, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist Gott sind. Wie bereitet man sich für die Taufe vor? Zu warten, bis mal so ein Tag kommt, wo man sich bereit fühlt, ist zu wenig. Man muss etwas tun. Ein paar Dinge habe ich erwähnt, ich erwähne es nochmal schnell. Man muss persönlich Buße tun und von der Sünde abkehren und zum Glauben zu Christus hinkommen. Und ich möchte euch sagen, auch wenn bei uns in der Gemeinde das Taufalter 16, 17 ist und ihr heute vielleicht jünger da seid, heißt das nicht, ja, ich kann noch 3 Jahre chillen und machen, was ich will, weil ich bin erst 14 und dann lasse ich mich halt taufen. Nein, wenn du das Wort des Herrn hörst und wenn du zum Herrn finden kannst und ihn verstehst, mach diesen Schritt. Bekenn dich zum Herrn und rufe den Herrn an, kehr von deiner Sünde um, suche den Herrn und dann in einem reinen Gewissen mit voller Überzeugung, lass dich taufen. Taufverbreitung ist auch die Merkmale eines neuen Lebens aufweisen. Jesus erneuert uns, Jesus gibt ein neues Leben, er erneuert uns durch den Heiligen Geist, aber dann müssen wir all unsere Mühe und Bestrebung geben, auf diesem Fundament zu bauen. Er gibt uns die neue Identität, er gibt uns die Kraft durch den Heiligen Geist, er gibt uns die Mittel zu wachsen, das Wort Gottes, das Gebet, die Gemeinschaft, das Fasten. Und nun hängt es von uns ab, zu wachsen und diese neue Identität zu pflegen und wachsen zu lassen, um Merkmale eines neuen Lebens aufzuweisen. Welche sind diese Merkmale? Diese Merkmale sind Christusähnlichkeit. Neues Leben bedeutet, Jesus ähnlich zu werden, immer ähnlicher zu werden. Das heißt eigentlich, ein Jünger Jesu zu sein. Dorthin zu wachsen, wo der Meister ist. Jesus zu imitieren. Jesus gleich zu sein. Und das müssen wir aufweisen, immer mehr und immer deutlicher. Ein Leben lang, aber von der Bekehrung an schrittweise in diese Richtung. Und wir haben das auch bei uns in der Gemeinde, dass jeder, der sich taufen lässt, zum Sündenbekenntnis kommen muss, vor einem Ältesten der Gemeinde und seine Sünden bekennen muss. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die man nie immer hat als Christ, zu kommen und zu sagen, okay, mich belastet etwas, ich möchte zum Herrn kommen und ich möchte meine Sünden bekennen. Aber vor der Taufe wird die Chance gegeben, die Möglichkeit gegeben, das nochmal zu tun, und sozusagen die Katze aus dem Sack zu lassen. Und es gibt eine Katechese. Katechese ist nichts anderes als Vorbereitung für die Taufe. Einen Kurs, wo man die Grundlagen des Glaubens kennenlernt. Ein Kursbuch hat, wo man das Ganze versucht besser zu verstehen. Man kann Fragen stellen um das Fundament des Glaubens. Und die Kosten, die das christliche Leben mit sich bringt, gut zu berechnen. So wie Jesus sagt, wenn jemand einen Turm baut, dann soll er vorher sehr gut die Rechnung machen und sehr gut schauen, damit er nicht, wenn er mit der Hälfte fertig ist, keine Mittel mehr hat und dann alle ihn ausspotten, dass da ein halber Turm ist und der Mensch nicht fertig baut. Ja, sondern wir müssen gut sehen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen, was der Glaube beinhaltet und sich dann dafür bewusst zu entscheiden. Gut, ich glaube, wir können jetzt noch gemeinsam ein Lied singen und danach werde ich mich euren Fragen widmen, die ihr gestellt habt oder beziehungsweise die ihr jetzt noch stellt.